Ich habe jetzt die Freude, diese erste Sitzung zu eröffnen und bitte Helga zum Podium und bitte sie, ihre Rede zu halten, ihre Hauptrede zu halten.
Egal.
Lass es doch einfach.
Well, ladies and gentlemen,
meine Damen und Herren,
distinguished guests,
verehrte Gäste,
dear friends of the
liebe
Schiller
Freunde
Institute,
des Schiller-Instituts,
I think we all have
ich denke, wir alle sind zu dieser Konferenz gekommen, weil jeder, der in diesem Saal ist, weiß, dass wir erfahren eine beispiellose systemische und Existenzkrise der Zivilisation. Es gibt den Zusammenfall einer Kriegsgefahr, wo die NATO Russland konfrontiert, auf sehr aggressive Art, was zu einem Dritten Weltkrieg führen könnte. Es gibt die US-Konfrontation mit China im Südchinesischen Meer, die Gefahr einer neuen Finanzkrise wie 2008, die das Finanzsystem zersprengen könnte. Und natürlich vor zwei Tagen der Brexit. Großbritannien hat dafür gestimmt, die EU zu verlassen.
Und
wie wir alle wissen, war das keine Entscheidung gegen Europa als solches, sondern gegen ein ganz ungerechtes System und eine korrupte Elite. Die Konferenz hat ein Thema, ein Unterthema, nämlich Lösungen definieren für diese Krisen, darüber zu reden, was das neue Paradigma sein soll und kann die Menschheit solche existenziellen Krisen lösen. Wir haben prominente Gäste aus verschiedenen Kontinenten, vielen Ländern. Und offensichtlich, das sind das die Menschen oder vertreten sie die Art von Menschen, die entschlossen sind, dass eine Lösung gefunden wird. Bevor ich die verschiedenen tödlichen Gefahren näher bespreche, will ich sagen, die Lösung ist einfach. Also seien Sie ruhig gefasst. Wenn wir vereint für einen guten Plan reden, guten Plan kämpfen, dann kann diese Zivilisationskrise überwunden werden. Denn es liegt in der Natur des Menschen, dass, wenn es ein großes Übel gibt, ein noch größeres Gutes in unserer Seele erweckt werden kann. Schauen wir die Lage an. Großbritannien stimmte am Donnerstag mit 52% dafür, aus der EU auszutreten. Es gab sofort eine Explosion am nächsten Morgen, am Freitagmorgen bei den Finanzmärkten. 5 Billionen Pfund wurden ausgelöscht. Es hätte ein schwarzer Freitag werden können. Die Turbulenzen gehen weiter. Einige Leute sind jetzt ganz enttäuscht und sagen, wie konnten wir uns so irren, die Buchmacher haben das Gegenteil vorhergesagt. Wie konnten wir so überrascht werden? Ich werde noch darüber sprechen, Aber zunächst möchte ich sagen, vielleicht ist der Brexit eine Art versteckter Segen. Es ist eine Stimme gegen eine supranationale Bürokratie, die seelenlose Diktatur von Brüssel, eine Stimme geben gegen Ausplündern von Ländern, gegen Souveränität. Eine herzlose EU-Kommission, die völlig entfremdet ist von den Menschen Europas, die EU, die keine Einheit hat, keine Menschlichkeit, und es schafft die Chance, ein ganz neues Europa zu schaffen. Ich erinnere mich bei einer Schiller-Konferenz 2003, an dem Tag, als der Irakkrieg anfing. Stellte ich meine Rede voraus, sind diese Leute verrückt? Wissen sie nicht, indem sie ein Land angreifen auf der Grundlage von Lügen, dass sie damit die Rachegöttinnen hervorrufen, die Erinien, die vielleicht nicht sofort reagieren, aber es gibt eine höhere Gerechtigkeit, die die Dinge korrigiert. Und es ist sozusagen eine Ironie, dass der Verbindung zwischen der britischen Abstimmung gegen die EU-Mitgliedschaft und dem illegalen Krieg gegen Irak. Man erinnere sich, der Irakkrieg war eine der Hauptursachen der Flüchtlingskrise und warum Europa jetzt in so Not ist. Und die Briten stimmen über etwas, was die Zerstörung des britischen Empire ist und was dazu führen kann, dass aus einem Großbritannien ein ziemlich kleines wird, wenn nämlich Schottland es verlässt. Das zeigt, dass die Nemesis wirklich eine Kraft in der Geschichte ist. Ich konzentriere mich auf die zugrunde liegenden Gefahren, die damit nicht verschwunden sind, aber es gibt eben eine Öffnung, wie ich sagte. Die Welt ist ein Pulverfass. Alle verschiedenen Krisen könnten Auslöser eines thermonuklearen Krieges werden. Es gibt einige Leute, die gesagt haben, Militärexperten vor allem, wir sind jetzt in einer Lage, die gefährlicher ist als auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, die Kuba-Krise. Nachdem diese Kriegsgefahr schon lange vorhanden ist, ist erst in den letzten Tagen gab es offene Äußerungen von Leuten wie Steinmeier über die NATO-Manöver im Baltikum wie als Säbelrasseln und Kriegsgeschrei. Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ein fester Atlantiker, sieht eine Gefahr der Eskalation in eine Militärkonfrontation und sagt, die NATO muss sich zurückhalten. Gernot Erler sagt, die NATO eskaliert die Lage bis zum Krieg. Sie sollte aufhören. Professor Stephen Cohen aus New York, die USA sind die größte Gefahr für die Welt. Und wenn die Regierung Obama täte, was die 51 Abweichler im Außenministerium gesagt haben, dass nämlich versucht wird, Assad zu stürzen, gewaltsam, dann würde in kurzer Zeit ISIS in Damaskus herrschen. Und es gäbe einen Krieg gegen Russland und Iran in Syrien. Demnächst kommt der NATO-Gipfel in Warschau und vorher laufen jetzt viele Manöver mit 50.000 bis 60.000 Soldaten. Gleichzeitig bewegen die USA Kampfgruppen mit Schiffen ins Schwarze Meer, in die Ostsee. Baltic Sea. Four battalions will be put up. Vier Bataillone sollen nach dem Warschauer Gipfel im Baltikum aufgestellt werden. Es gibt ein Wettrüsten, Modernisierung der Kernwaffen auf beiden Seiten.
dynamic with different
die gleiche Dynamik
is essentially happening around the
im Prinzip
sea
läuft um das Südchinesische Meer zwischen USA
there was
und
no
China.
In the South China.
Es gab kein Problem im Südchinesischen Meer, bis die Regierung der Philippinen gegen das Völkerrecht die Aufdrängen der USA die letzte Regierung der Philippinen, den Territorialstreit vor den Gerichtshof in Den Haag brachte. Die USA unter dem Vorwand der Freiheit der Meere verletzen jetzt ständig die 12-Meilen-Zone und fliegen über chinesische Inseln und Riffe. Und die Propaganda ist in beiden Fällen gegen Russland und gegen China. Russland habe illegal die Krim besetzt und China ergreife Territorien im Meer. Und alle Verhalten der NATO sei nur eine Reaktion darauf. Das ist eine große Lüge. Man muss mit der Frage anfangen, wie kann 71 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eine Welt in Ruinen heilig versprach, nie wieder Völkermord, nie wieder Krieg. Und 25 Jahre nach der Auflösung der Sowjetunion, wir jetzt am Rande des Dritten Weltkriegs stehen. Es gibt neue Transkripte veröffentlicht aus der Zeit zwischen 1989 und 1991. Es gab mehrere Treffen, wo die USA versprachen der Sowjetunion, NATO nicht an Russlands Grenze auszudehnen. Damaliger Außenminister James Baker sagte, wenn Deutschland vereint wird als Teil des Westens und der NATO beitritt, dann werden die USA, Zitat, eine eiserne Garantie geben, nicht sich auszuweiten, sich keinen Zentimeter ostwärts auszuweiten. Das war ein Hauptgrund, warum der sowjetische Präsident Gorbatschow zustimmte der Wiedervereinigung. Es gibt vielleicht keine schriftlichen Dokumente, aber es gibt viele Zeugenaussagen, unter anderem des damaligen US-Botschafters in Moskau, Matlock. Am 18. Mai 1990 hätten die USA gesagt, sie würden mit der Sowjetunion zusammenarbeiten für ein neues Europa. Im Juni 1990 versprach Bush der Sowjetführung, man würde für ein inklusives Europa arbeiten. Und gleichzeitig, als diese Versprechen gemacht wurden, haben die Neocons in den USA an einem Projekt PNEC gearbeitet für ein neues amerikanisches Jahrhundert, wonach die USA nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf einer unipolaren Welt bestehen, wo kein Land und keine Gruppe von Ländern jemals die Macht der USA wirtschaftlich oder politisch überholt. Mitte der 90er haben osteuropäische Länder, ehemalige Warschauer Paktländer, wie Polen und andere, sind rasch in die NATO aufgenommen worden. Gorbatschow protestiert dagegen, privat und öffentlich, dass die USA diese Vereinbarung über die Nicht-Ausweitung nach Osten, dass die das verletzt haben. Sie versuchen Regime-Change. Victoria Nuland hat öffentlich zugegeben, dass 5 Milliarden Dollar allein für die Revolution in der Ukraine ausgegeben wurde. Der ehemalige deutsche Kanzler Schröder sagte, die Ukraine-Krise startete mit dem Maastricht-Vertrag, weil die EU sich verpflichtete, ständig neue Mitglieder aufzunehmen. Und parallel dazu lief also EU und NATO aus Osterweiterung. Die Krise mit Russland, die schon vorher lief, kam besonders beim Vilnius-Gipfel 2013, da sollte die östliche Partnerschaft geschaffen werden und Ukraine sollte assoziierte Mitglied der EU werden oder angeschlossen werden. Damit hätte die NATO Zugang zur Ukraine gegeben und der russische Markt würde für alle EU-Produkte geöffnet, was der Ruin gewesen wäre. Deswegen hat die Ukraine in letzter Minute das nicht gemacht. Und dann wurden NGOs losgelassen, vom Westen finanziert, die Nazis, die in der Bandera-Tradition, das führte zum Putsch im Februar 2014, das Referendum auf der Krim. Man muss betonen, es war keine Annexion, sondern ein Referendum, das mit Mehrheit der Menschen der Krim entschieden wurde. Und das war eine Reaktion auf den faschistischen Putsch in Kiew. Das muss mal klargestellt werden, denn wenn man nicht diese Chronologie anschaut, fällt man auf die Kriegspropaganda herein, die zum Weltkrieg wird. Seit einigen Jahren änderte sich die NATO-Doktrin von gegenseitig gesicherter Zerstörung durch die Kernwaffen der jeweils anderen Seite. Veränderte sich in das utopische Konzept eines gewinnbaren, begrenzten Atomkriegs. Das ist die Grundlage der Global Strike-Doktrin der USA und der Aufstellung der Antiraketensysteme weltweit. Und diese Anlagen sollen nicht iranische Raketen abwehren. Das sollte klar sein nach dem erfolgreichen P4+1 Abkommen. Und das ist auch, dieser Erstschlag ist auch die Logik der Militärdoktrin gegen China. Präsident Obama, der 2009 versprach, er werde auf eine atomwaffenfreie Welt hinarbeiten, hat $1 billion freigegeben für die Modernisierung der Kernwaffen, wie die B-61-12, davon sind ungefähr wohl 200 in Europa stationiert. Diese taktischen Kernwaffen sollen einsetzbarer sein, weil man sie auf Stealth-Bomber tun kann, um die Luftverteidigung des Gegners zu durchbrechen. Und das Ähnliches gilt für die Langstrecken-Kernwaffen, die nach Aussage von Alan Toucher, dem Abrüstungsexperten, der vor einigen Wochen in der New York Times einen offenen Brief hatte. Sie sagen, diese Waffen sollten nicht gebaut werden, weil die Atomkriegsgefahr steigt, weil die Trennlinie zwischen konventionellen und Atomwaffen verzerrt wird. Diese Idee, neue Kernwaffen zu bauen, ist teuer und ich würde hinzufügen, es ist kriminell, weil damit ein Angriffskrieg vorbereitet wird, was im Nürnberger Tribunal als höchstes Verbrechen gegen die Menschheit besprochen wurde. Es macht mich ganz verrückt, dass eine Gefahr besteht, die höher ist als während der Kuba-Krise aus verschiedenen Gründen. Denn es geht um thermonukleare Waffen. Verhalten der NATO im Osten ist zusammengebrochen. Es gibt kein rotes Telefon zwischen Putin und Obama. Aber trotz allem schläft die Öffentlichkeit. Die Menschen schlafwandeln in einen neuen Weltkrieg. Wie früher. Und ein Zweck dieser Konferenz ist, das zu verändern.
Jetzt brauchen es eine öffentliche Debatte, dass wir keinen Teil davon haben wollen, dass wir nicht dabei sein sollen. Und deswegen haben wir einen Aufruf gestartet, die NATO zu verlassen. In der Vergangenheit gab es daran einiges an Kritik, aber wenn man klar sehen kann, dass die Gefahr so groß ist, dass es zur Auslöschung der Menschheit kommen könnte, denke ich, dass diese Antwort gerechtfertigt ist, nämlich aus dieser Organisation, die in eine kriminelle Vorbereitung eines Weltkrieges involviert ist, auszutreten. Es gibt auch eine zweite existenzielle Krise, die wir alle kennen, und zwar der unmittelbar mögliche Zusammenbruch des Finanzsystems. Wells Cargo und andere Großbanken in Amerika sind in dieselben Geschäfte verwickelt, die uns in die erste Finanzkrise gebracht hatten, nämlich die hypothekenbesicherten Papiere. Das sogenannte Fracking, die Ölblasen, es gibt also in allen möglichen Bereichen Finanzblasen. Und der einzige Unterschied zum Jahr 2008 ist, dass alle Instrumente der Zentralbanken bereits aufgebraucht wurden, bereits benutzt wurden. Denn man kann ja die Zinsen nicht unter Null senken. Beziehungsweise man kann das schon. Dann müssen Leute Geld dafür bezahlen, dass sie ihr Geld anlegen. Das ist ja fast schon im Gang. Wie zum Beispiel bei der Commerzbank und auch andere Geschäfte legen ihr Geld nicht mehr bei der Zentralbank an oder parken es nicht mehr dort, sondern legen es in ihren eigenen Tresoren ab. Und das ist die ganze Tendenz hin zu diesem Hubschraubergeld, dass man Geld von Hubschraubern abwirft. Der Präsident der EZB und der Präsident der Bank von England arbeiten ja 24 Stunden, also rund um die Uhr daran, wie viel Hubschraubergeld gedruckt werden muss, um den Kollaps des Systems zu verhindern. Und wir sind am Ende der Fahnenstange angelangt und müssen wirklich verstehen, dass dieses System vollkommen am Ende ist. Das ist jetzt kein Grund zur Verzweiflung, denn der Brexit gibt uns die Chance, ein komplett neues strategisches System anzunehmen. Das Schiller-Institut hat ja eine Kampagne gemacht seit dem Jahr 2014, als der chinesische Präsident Xi Jinping die neue Seidenstraße als offizielle Politik angekündigt hatte. Und dieses Programm muss das offizielle Programm zum Wiederaufbau der Weltwirtschaft werden. Und wir hatten ja ein Programm veröffentlicht, die neue Seidenstraße muss zur Weltlandbrücke werden. Und wenn Sie sich das mal anschauen, die neue Seidenstraße, dieses neue System, hat eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Schon 70 Länder arbeiten in der Asiatischen Infrastrukturinvestitionsbank mit, eine Bank, die mit der neuen Seidenstraße eng verbunden ist. Und Ende dieses Jahres ist es sogar die Erwartung, dass bis zu 100 Ländern bei dieser Bank teilnehmen werden. Dann haben wir außerdem die Shanghaier Sicherheitsorganisation, die SCO, was sich mit den BRICS und der neuen Seidenstraße überlappt. Und eben diese beiden Banken, zum einen die AIIB, die neue Entwicklungsbank, die Shanghai Kooperationsbank, dieser maritime Seidenstraßenfonds und andere Fonds. Also es geht alles voran und zwar schnell. Es gibt mehrere neue Bahnverbindungen zwischen China, Chengdu in China, Chongqing, Iver, Yangyang, bis zum Beispiel nach Madrid, Lyon, Duisburg, Hamburg, Rotterdam. Und so weiter. Es wächst also. Präsident Xi Jinping war in der Tschechischen Republik, in Polen, in Serbien, in Frankreich. Und überall, wo er aufgetaucht ist, war die Idee der Kooperation von China zusammen mit den anderen Ländern an der neuen Seidenstraße. Das ist die neue, mächtige Dynamik. Österreich möchte ein Drehkreuz der neuen Seidenstraße werden. Griechenland macht auch mit, besonders bei der maritimen Seidenstraße übers Meer. China baut eine Eisenbahnverbindung zwischen Budapest und Bukarest, was sich dann bis runter nach Griechenland in Piräus hinziehen wird, sodass man die Verbindung bis an den Hafen dort an die Küste hat.
Bravely about the Indian-China strategic partnership. So all this talk about big tensions between India and China, forget it.
Es gibt ja auch diese Gerüchte zwischen Streitigkeiten zwischen Indien und China, das ist aber auch viel Propaganda. Xi Jinping, der chinesische Präsident, war außerdem im Iran und hat dort auch nochmal betont, dass die Seidenstraße bis in den Iran gebaut werden wird. Kurz danach war der indische Premierminister Modi im Iran und dort wurde auch diskutiert, dass nicht nur der Hafen in Chabahar im Iran an der Küste gebaut wird, sondern dass auch Afghanistan ebenso ein Drehkreuz werden will für die Seidenstraße, und zwar in der Verbindung zwischen China und Europa. Und in dem Zuge wird Afghanistan auch wieder aufgebaut werden. Xi Jinping hat auch schon 2013 angeboten, dass alle Länder der Welt in dieser Win-Win-Kooperation zusammenarbeiten können. Präsident Putin hat immer wieder die Integration Eurasiens vorgeschlagen, und zwar von Lissabon bis Vladivostok.
Okay, so how do we look at this situation and how do we come forward?
Wie kommen wir jetzt also voran? Welchen Geist brauchen wir? Welche historischen Präzedenzfälle können sich die europäischen Länder anschauen, um in diese Allianz beizutreten, in diese Eurasische Wirtschaftsunion und in diese neue Seidenstraße, ein Gürtel, eine Straße, diese neue Geometrie der Politik? Nun ja, zum Ersten müssen wir realisieren, dass die EU sich von der Adenauer-Zeit als ein politisches Konzept der Nationalstaaten gewandelt hat mittlerweile. Das wurde ja damals festgehalten in den Verträgen zwischen de Gaulle und Adenauer. Das wurde dann später modifiziert. Und diese Modifizierung hat dann zu Maastricht geführt und der Art von EU, die wir heute haben. Und dieses Modell ist ja offensichtlich gescheitert. Das ist das Modell der Troika gegenüber Griechenland und anderen europäischen Ländern, gerade denen des Südens. Und wenn man sich mal besonders anschaut, wie die EU mit der Flüchtlingskrise umgegangen ist, dann sieht man das komplette moralische Scheitern Brüssels. Wenn man Stacheldraht um die baltischen Staaten hat, gibt es keinen offenen Verkehr, kein offenes Reisen mehr innerhalb Europas, gibt keine Solidarität, es gibt keine Lösung, es gibt keine Visionen. Dieser Pakt mit Erdogan, der ja bis heute mit ISIS quasi zusammenarbeitet, ihm jetzt 6 Milliarden Dollar zu geben, um Flüchtlingsheime, Zelte zu bauen, und sich aber eigentlich gar nicht um diese Menschen kümmert, ist absolut widerwärtig und eine Verletzung der Menschenrechte.
The Doctors Without Borders.
Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hatten vollkommen recht, dass sie sich jetzt weigern, Geld von der EU zu nehmen, wegen genau diesem Verhalten. Jetzt haben wir ja ein Hochkommen von rechtspopulistischen bis faschistischen Organisationen in Europa, und das ist das direkte Ergebnis des Scheiterns der europäischen Eliten. Und wir bewegen uns in den direkten Weg zur EU-Diktatur. Es gibt dieses Sprachrohr der britischen Finanzoligarchie oder des britischen Geheimdienstes MI5, Ambrose Evans Pritchard. Und wenn wir uns diese EU-Politik anschauen, das ist die britische Empire-Politik. Und die Idee war immer der Briten, wo die Briten sich raushalten können aus der EU, um dann von außen das Ganze zu manipulieren und auch die ganze Welt zu beherrschen auf der Basis der amerikanisch-britischen Sonderbeziehungen. Im Sommer 1962, als Adenauer nach de Gaulle in Frankreich besuchte und als dann de Gaulle auch mal später nach Deutschland kam und mit Liebe und Anerkennung begrüßt wurde, damals wurde vorgeschlagen, eine EU ohne Großbritannien. De Gaulle fragte Adenauer damals: Sind Sie bereit, mit Frankreich, wenn auch zu arbeiten, also notfalls nur wir beide, unsere beiden Länder? Und Adenauer sagte ganz klar: Ja. Und der Élysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 war eigentlich auf dieser Idee basiert, aber leider hatte de Gaulle damals den Kampf gegen die Atlantiker im Deutschen Bundestag verloren, wo die Gaullisten überstimmt wurden. Adenauer war damals schon geschwächt, weil Ludwig Erhard bereits der designierte Nachfolger war. Am 16. Mai 1963 wurde eine Präambel durchgedrückt, die folgende Elemente besaß: eine enge Beziehung zu den USA, eine gemeinsame Verteidigung innerhalb der NATO, den Beitritt Großbritanniens in der EU-Kommission, ein Freihandelsabkommen, GATT. Damit hatten die Transatlantiker gewonnen. Und leider war das eine verlorene Chance für Europa, die bis zur heutigen Krise führt.
Rocky Road.
Das ist ein sehr steiniger Weg. Aber es ist ja klar, dass Europa irgendeine Form finden muss, wie wir zusammenarbeiten können.
Die City of London and Wall Street, which is, has always been a British dependence.
Die City of London und Wall Street waren ja immer als die Wall Street als britische Operation in den USA, haben immer an diesem Wahnsinn gearbeitet. Klaus von Donani in der Zeit von 72 bis 74, es gab einen Artikel in der FAZ, wo über diese Kooperation zwischen de Gaulle und Adenauer gesprochen wurde, dass nämlich die ursprüngliche Wirtschaftsgemeinschaft in der EU ohne Großbritannien war und auch ohne Integration in die NATO gedacht war. Und es war auch nicht angedacht, dass die EU-Kommission oder das EU-Parlament irgendeine wichtige Verantwortung übernehmen sollte, sondern es gab das Konzept des Europas der Vaterländer. Deutschland, Italien, Frankreich, Luxemburg. De Gaulle wollte dieses Europa der souveränen Nationalstaaten. Aber Klaus von Donani schreibt in diesem Artikel, dass er als Anführer eines NATO-Mitgliedslands hatte die Erfahrung gemacht,
the United States, without previous announcement, used tactical nuclear weapons on German territory. And that, by the way, was the situation in the entire Cold War period. And everybody who studied the matter.
Der Klaus von Donani schreibt in diesem Artikel, dass wenn in einem Falle eines sowjetischen Angriffes auf Europa, hätte man sofort taktische Nuklearwaffen eingesetzt. Und das sei bis heute die Situation. 1950 hatte Adenauer schon in einem berühmten Interview mit Kingsbury Smith gesagt, dass eine Einheit zwischen Deutschland und Frankreich der europäischen Idee neues Leben, neuen Wind einhauchen würde. Donani schreibt, dass selbst Helmut Schmidt, der damals diese Präambel unterstützt hatte, 1983 dann später erkannt hatte, dass das ein Fehler war, dass man ohne die Allianz von Deutschland und Frankreich keinen Fortschritt in Europa erreichen kann. Können also die europäischen Regierungen angesichts dieses Schlamassels so eine Initiative hinkriegen? Und Donani schreibt, ja, aber die Debatte muss im Establishment, in den höchsten Ebenen der Parteien, geführt werden. Die deutsch-französische Allianz bleibt Europas Schicksal. Und die einzige Möglichkeit, den Pessimismus in Europa zu überwinden, ist, dass wir zum Erbe der beiden mutigsten Männer nach 1945 zurückkehren müssen, nämlich de Gaulle und Adenauer. Vielleicht ist das jetzt ein Zufall, aber Außenminister Steinmeier hat die 6 Gründungsländer eingeladen.
But I think this is very interesting. Now having this historical reference in mind,
mit diesem historischen Hintergrund schauen wir jetzt mal auf die epistemologische Basis für ein neues Paradigma. Wie kriegen wir die Gesellschaft dazu, dem Gemeinwohl zuzustreben und eine globale Entwicklungspartnerschaft aufzubauen? Wer hat also recht? Sind es die Menschen, die sagen, Geopolitik wird es immer geben, Konflikte wird es immer geben, Chauvinismus gegen andere Länder wird es immer geben, Xenophobie und Hass gegen andere ethnische Gruppen? Ich sage Ihnen, das Problem ist, dass diese Menschen auf einer niederen Ebene denken, und zwar auf der Ebene der Sinneswahrnehmung, auf der Ebene der aristotelischen Logik und der Sinneswahrnehmung. Um die Menschheit voranzubringen, brauchen wir eine komplett neue Ebene des Denkens. Und da würde ich Ihnen gerne das Denken von Nicolas von Kues vorstellen, der wohl der leidenschaftlichste Befürworter eines Verständnisses zwischen den Völkern war. Und zwar ein Verständnis als Ausdruck des Konzeptes des Einen und des Vielen. Und das war eine neue Denkmethode, das sogenannte Coincidentia Oppositorum, der Zusammenfall der Gegensätze. Laut Kues haben Menschen unveräußerliche Rechte, weil sie den sogenannten Spiritus Universorum haben, den universalen Geist. Das diskutiert er in seinem Werk Die belehrte Unwissenheit. Und diese Kraft sei im ganzen Universum aktiv. Nationen seien unterschiedlich, aber es gibt eine größere Einheit. Das findet man auch im konfuzianischen Denken. Nikolaus sagt,
Quod libet in quo libet. This means concretely that each nation can be integrated.
Jede Nation kann laut diesem Konzept in eine höhere inklusive Ordnung eingebettet werden, ohne seine Eigenheiten zu verlieren. Sprich, dass die Einheit schon vor der Vielfalt existiert. Es ist die eine Menschheit für Nicolas von Kues, wo die nationalen Eigenheiten von einer geringeren Priorität sind. Er schreibt, die hellhäutigen Deutschen und die dunkelhäutigen Äthiopier sind ebenso Menschen. Es ist jetzt nicht so, dass der Nikolaus von Kues nicht auch andere Länder gekannt hätte. Er ist nämlich in der ganzen Welt herumgereist, in Konstantinopel, überall. Aber als Mohammed II. Konstantinopel übernommen hat, erobert hatte, hat Nicolas von Kues darauf geantwortet mit seinem Konzept eines ökumenischen Dialogs, der Frieden unter den Religionen, der Pace Fidei. Und die grundlegende Idee davon ist, dass alle religiösen Führer und alle Philosophen der Nationen sich einig sein müssen, es gibt nur eine Wahrheit, ein Gott, eine Religion. Oder wie Konfuzius es ausdrücken würde, es gibt eine Harmonie. Die Konkordanz ist die höchste Form der Wahrheit, schreibt Nicolas von Kues in der Concordantia Catholica. Es gibt ein Verständnis zwischen den Religionen, es ist möglich, weil sie alle universelle Entdeckungen produzieren können, entwickeln können, die auch von anderen entdeckt werden können und anerkannt werden können, nachvollzogen werden können. Und wenn man damit experimentiert, schreibt er, dann werden alle Experimente eines Landes müssen für alle anderen Länder auch bereitgestellt werden, so dass auch diese Länder das Versteckte entdecken können. Was Nicolas von Kues damit getan hat, ist, er hat bewusst mit den Annahmen und den Konzepten des Mittelalters gebrochen, was damals in den Eliten, in den Universitäten gelehrt wurde. Das war die Scholastiker, die Peripatetiker, sprich die Leute, die nur an Logik glauben und an Widersprüche. Nicolaus hat die Ebene der Sinne und des Verständnisses nur als Werkzeuge verstanden, um Dinge in einen Zusammenhang zu bringen. Aber auf dieser Ebene wird man nie etwas Neues schaffen. Etwas Neues kann man nur auf der Ebene der Vernunft entwickeln, indem man von oben denkt, von einer höheren Ebene. Also nur wenn man von einer höheren Ebene denkt, können Konflikte auf einer niederen Ebene auch gelöst werden. Es gibt eine Art unzerstörbare Vorwissen, ein Urwissen. Wenn es das nicht gäbe, sagt er, dann würden wir nie nach etwas suchen. Und wenn es das nicht geben würde, dann würden wir, wenn wir etwas finden, gar nicht wissen, was es ist, was wir da gefunden haben. Also ohne dieses Urwissen ist keine Folge der Deduktion, der Ableitung, sondern eine Art Intuition, eine Art Vorahnung. Und das ist die Kreativität, das ist die Entdeckung der universellen Prinzipien und auch Prinzipien klassischer Kunst. Und alle Menschen haben die Fähigkeit, das zu entdecken. Und in den meisten Kulturen gibt es Schriften, Gedankenkonzepte, wie man daran kommt, wie man die Barbarei überkommt, wie man die Emotionen entwickelt, wie man über Logik, reine Logik hinwegkommt. Diese Idee des ewigen Lernens, des ewigen Vervollkommnens. Und jeder Mensch sollte diese Aspiration haben, diese Leidenschaft, eine edle Person zu werden, eine Person, die sich für das Gemeinwohl einsetzt. Und Schiller hat meiner Ansicht nach das höchste Konzept, genau das zu tun, nämlich die sogenannte ästhetische Erziehung des Menschen. Er will die Emotionen auf eine Ebene erziehen, sodass jeder Mensch eine schöne Seele werden kann, für den Frieden eine Notwendigkeit ist, für den Schönheit und Leidenschaft dasselbe ist, Pflicht und Schönheit dasselbe ist, der also gerne das Notwendige tut.
But they all have the potential for development to reach a general world citizen-like.
Alle Menschen haben also die Möglichkeit, eine Art Weltbürgerschaft zu erlangen.
Schiller says, the barriers will be broken.
Schiller schreibt, die Grenzen werden durchbrochen werden, die jetzt noch Länder und Völker durch Egoismen trennen. Alle denkenden Geister sind jetzt in einer Art Weltbürgertum, an einem Band verbunden. Und ich denke, dass die Menschheit jetzt an diesem Punkt angekommen ist. Wir sind an einer neuen Ära angelangt. Die ist schon in Reichweite und die ist möglich, wenn wir das Richtige tun. Die Menschheit kann das schaffen, das, was Kraft Erika den extraterrestrischen Imperativ genannt hat. Damit kann die Menschheit erwachsen werden. Kraft Erika hat als deutscher Raketeningenieur eine wunderschöne Idee entwickelt, wie die Raumfahrt die nächste evolutionäre Phase des Menschwerdens ist, der Menschheit überhaupt ist. Er hat über diese Sachen geschrieben, wie das Leben sich entwickelt hat auf der Erde, wie das Leben vom Wasser aufs Land gekommen ist, wie die Photosynthese sich entwickelt hat, wie letztendlich Säugetiere entwickelt wurden und der Mensch als höchste Form des Säugetiers. Und wie die Menschen auch durch Infrastruktur die landeingeschlossenen Gebiete sich erschlossen haben. Und dass jetzt die neue Seidenstraße als neue Weltlandbrücke wird jetzt diese letzte Phase der menschlichen Evolution abschließen, indem alle landeingeschlossenen Gebiete erschlossen werden.
Und der nächste notwendige Schritt ist dann die Raumfahrt, sodass die Menschheit eine Spezies von Raumfahrern wird. Ich glaube, dass in dieser Krise hier eine gewaltige Chance liegt, eine neue Renaissance zu erreichen, genauso bedeutsam oder vielleicht noch bedeutsamer wie der Wandel von Mittelalter zur Neuzeit. Wenn wir mit den Axiomen brechen der Globalisierung, des deduktiven Denkens und all diesen Dingen, was zu der Krise geführt hat, und uns fokussieren auf die Kreativität, die Kreativität der Menschheit, was sie von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Und viele von uns werden wahrscheinlich alt genug werden, eine Welt zu sehen, wo jedes Kind universell erzogen wird, und der normale Zustand der Menschheit wird das Geniale sein. Dann ist die Menschheit voll entwickelt, alle ihre Potenziale zu entfalten, als kreative Komponisten, Wissenschaftler, Ingenieure, außergewöhnliche Menschen, die Dinge entdecken, wo wir heute nicht mal die Fragen kennen, so wie China jetzt die abgewandte Seite des Mondes erforscht. Also Fragen, die wir heute noch gar nicht stellen können. Und dass wir dann erzogen werden zu besseren Menschen. Dann zeigt sich, dass die wahre menschliche Natur ist gut und wir haben die Fähigkeit zu unbegrenzter Selbstentfaltung. Und um das zu erreichen, das ist jetzt in Reichweite. Arbeiten wir dafür.